Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wenn wir von Parlamentarismus sprechen, dann meinen wir eigentlich parlamentarische Demokratie. Und das ist kein Automatismus. Wir beobachten nämlich immer auch Gegenbewegungen in Form von Demokratieverlust und Entparlamentarisierung. Nur mal zur Erinnerung, Thüringen 2018, da war doch was. FDP-Fraktionschef Kemmerich soll mit AfD-Hilfe zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Darüber fällt am Ende sogar die CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Im Saarland, da gewann kürzlich Ende März die SPD-Kandidatin überraschend hoch. Dafür fielen aber FDP, Grüne und AfD ganz aus dem Landtag. Und mit der Bundestagsabstimmung gegen die Impfpflicht habe der Parlamentarismus sogar Schaden genommen, meinte im Feuilleton die FAZ. Mit dem Zeithistoriker Dominik Geppert von der Universität Potsdam habe ich darüber gesprochen. Er leitet mit Andreas Wirsching zusammen die Kommission zur Geschichte des Parlamentarismus. Die gibt es seit 1952. Ende des Monats erscheint ein dickes Handbuch Parlamentarismus in Deutschland von 1815 bis zur Gegenwart. Das haben wir zum Anlass genommen, darüber zu sprechen. Kurz, Parlamentarismus und Demokratie gehören zusammen, sind aber kein Selbstläufer?
Ja, ich glaube, zunächst kann man sagen, Demokratie und Parlamentarismus sind nicht identisch. Sie können einander unter günstigen Bedingungen, also günstigen institutionellen, gesellschaftlichen, kulturellen Bedingungen ergänzen und miteinander harmonieren. Es bleibt aber immer eine gewisse Spannung zwischen der Mitbestimmung aller Bürger in Wahlen auf der einen Seite und der Delegation politischer Entscheidungen an den Repräsentanten oder die Repräsentantin zwischen diesen Wahlen. Das ist sozusagen eine Problemkonstellation, die der parlamentarischen Demokratie immer innewohnt. Und jetzt ist die Frage, was ist besonders sozusagen in unserer Gegenwart? Ich würde sagen, es gibt schon, da haben Sie völlig recht, eine Reihe aktueller Ereignisse und Entwicklungen, die diese inhärente Spannungslage nochmal deutlich verschärfen. Ich würde da zum einen nennen, die Steigerung der Komplexität von Fragen, die zu politischer Entscheidung anstehen, etwa in der Außenpolitik die internationalen Finanz-, Humanitäts-, Migrationskrisen, auch jetzt eine kriegerische Krise oder im Inneren, wenn Sie denken an die Probleme der Haushalts-, der Sicherheits-, der Renten-, der Sozialpolitik, auch die säkulare Herausforderung durch die Klimakrise, enorme Komplexitätssteigerung, würde ich sagen. Dann der tatsächliche oder subjektiv empfundene Zeitdruck, unter dem parlamentarische Entscheidungen manchmal getroffen werden müssen. Mein Eindruck ist, auch das nimmt jedenfalls subjektiv empfunden, möglicherweise auch tatsächlich zu. Und ein letzter Aspekt, der jetzt, glaube ich, auch durch die Corona-Krise noch mal deutlicher in den Fokus gerückt ist, dass die Bedeutung von Experten und Spezialisten zunimmt. Das hat mit dieser Komplexität, die ich genannt habe, der Schwierigkeit der einzelnen Sachgebiete, deren Eigendynamik und inneren Gesetzen zu tun. Und diese Experten und Spezialisten stehen notwendigerweise außerhalb des parlamentarischen Prozesses. Und dadurch entsteht der Eindruck, der einzelne Abgeordnete sei als Laie mit den komplizierten Problemen dieser hochspezialisierten Fachgebiete letztlich überfordert und das Parlament als Ganzes ist der falsche Ort oder sei, muss ich sagen, im Konjunktiv der falsche Ort für sachgerechte strategische Entscheidungen in einer komplexen Welt.
Sie haben drei Zumutungen genannt. Sie haben von der Komplexitätssteigerung gesprochen. Sie haben den Zeitdruck genannt. Sie haben die Expertokratie genannt. Man hat in Weimar gerne auch von der Quatschbude gesprochen, verächtlich. Das heißt, antiparlamentarische Neigungen oder auch verächtlich machen, die gehören immer irgendwie auch zur Geschichte dazu.
Ja, ich glaube, der Antiparlamentarismus zieht sich sozusagen durch die Geschichte des Parlamentarismus. Und zentral ist der Vorwurf, es gebe ein eigentliches Volk, das eben nicht repräsentiert sei durch die politische und mediale Elite, durch das politische Establishment der jeweiligen Zeit. Das ist sozusagen das Standardrepertoire, das Arsenal des antiparlamentarischen Protests baut sozusagen auf dieser Vorstellung auf. Und man kann das in immer wiederkehrenden Mustern und Topoi, die sich durch die Geschichte ziehen, der letzten gut 200 Jahre verfolgen, auch und gerade aber nicht nur und ausschließlich die deutsche Geschichte. Und wenn Sie es aktualisieren wollen, dann haben wir das im Rechtspopulismus unserer Tage ganz deutlich der Gegensatz, wir sind das Volk, das eigentliche Volk und die politische Klasse ist sozusagen abgehoben.
Woran liegt das, Herr Gebhardt? Ist das unser Prinzip der abstrakten Repräsentation, das so zumutungsreich ist, auch ein bisschen kalt ist, ein bisschen funktional ist, nicht so richtig Nestwärme bietet und immer so über zwei, drei Umwege geht, weil wir eben eine repräsentative Demokratie sind?
Ja, ganz genau. Ich glaube, sozusagen die Zumutung des parlamentarischen Systems ist es zum einen, dem Bürger zu sagen, du bist so viel wert wie alle anderen, du hast mitzusprechen und gleichzeitig ihm zuzumuten, sozusagen mit einem Vertrauensvorschuss einem von ihm gewählten Abgeordneten die Berechtigung zu legitimen, weitreichenden politischen Entscheidungen zu übertragen für einen bestimmten Zeitraum und erst dann sozusagen persönlich selbst wieder gefragt zu werden. Das ist, glaube ich, die zentrale sozusagen Zumutung, aber auch der Charme, die Pointe, die Chance des Parlamentarismus.
Ich habe bei Ihnen einen Begriff gefunden, den ich interessant finde und über den ich ein bisschen gestolpert bin und nachgedacht habe. Nämlich, Sie sprechen an einer Stelle auch von der ungeregelten Partizipation. Im ersten Moment würde man ja sagen, Partizipation ist doch eine prima Sache. Demokratie als Gesellschaft der Gleichberechtigten, jeder hat eine Stimme, jeder kann sich zu Wort melden. Darin liegt aber auch eine gewisse Gefahr, wenn das zu kleinteilig wird und dann unterrepräsentierte Gruppen vielleicht zu laut werden oder Ansprüche stellen, die vielleicht dem Parlamentarismus schaden. Also kurz gefragt, können zu viel Partizipationselemente den Parlamentarismus am Ende sogar gefährden?
Ja, es gibt eine Tendenz, der Politikwissenschaftler Philipp Manow hat das genannt, die Tendenz zur Demokratisierung der Demokratie. Und die ist in der Tat...
Und die Entdemokratisierung der Demokratie.
Es gibt beides. Es gibt sozusagen die Zangenbewegung der Entdemokratisierung der Demokratie und das, was Sie gerade angesprochen haben, die hypertrophe Repräsentation ist sozusagen die Demokratisierung der Demokratie, die wiederum, würde ich sagen, zwei Seiten hat und in der Tat nicht ganz unproblematisch ist. Also zum einen negativ eine Schwächung etablierter politischer Institutionen und Verfahrensweisen der repräsentativen Demokratie, weil sie eben als unzureichend demokratisch empfunden wurden. Also die Wahlbeteiligung geht zurück in Bund und Ländern und Kommunen, die Mitgliedschaft in politischen Parteien ist rückläufig. Das sind sozusagen diese entdemokratisierenden Elemente. Und an der anderen Seite dann ein Aufschwung anderer, eben nicht parlamentarischer Partizipationsformen, also zum Beispiel Teilnahme an politischen Demonstrationen, das Engagement in Bürgerinitiativen, Graswurzelbewegungen. Das ist ja nicht nur in Deutschland zu beobachten, die Indignados in Spanien, Occupy Wall Street, Fridays for Future. Man trägt sozusagen sein Engagement punktuell auf die Straße. Und das kann man nun als Chance sehen, eine Revitalisierung demokratischer Beteiligung, also sozusagen Resonanz statt Repräsentation. Man kann aber auch mit einer gewissen Sorge den Gestus einer neuen Unbedingtheit darin erkennen, die Tendenz zu Alarmismus, zu einer Art Endzeitstimmung, auch zu politischer Radikalisierung bis hin zur Selbstgefährdung durch Erpressungsversuche in Form von Hungerstreiks für den Klimaschutz oder Ähnlichem. Also es ist zweischneidig und es ist jedenfalls keine Bewegung innerhalb der Verfahrensweisen und Institutionen der repräsentativen Demokratie. Die Aufgabe bestünde darin, aus der Sicht der repräsentativen Demokratie dieses politische Engagement zu verstetigen, in Parteien oder auf stetige Beteiligung ausgerichtete Organisationen zu lenken.
Herr Gebhardt, Sie sind Zeithistoriker und haben gerade mit dem Kollegen Wirsching und einigen anderen ein Handbuch vorgelegt, herausgegeben, Blicken auf 200 Jahre Parlamentarismusgeschichte, stellen Kontinuitäten fest. Das wäre ein ganz eigenes Thema mal, und auch hochinteressantes, die bis ins Kaiserreich zurückreichen, dass man eben nicht nur mit Preußentum und Militarismus verbinden soll, sondern eben auch mit Wahlrecht. Das wäre ein ganz eigenes Thema. Eigentlich ist doch für Historiker gerade eine tolle Stunde, wenn ich sehe, dass wir ein Haus der Weimarer Republik haben in Thüringen, dass ein Haus der Demokratie in Frankfurt in Gründung ist. Oder ist das eher ein Krisenzeichen, dass wir solche Selbstvergewisserungen brauchen?
Also wir als Historiker, die sich mit dem Parlamentarismus oder überhaupt mit politischen Parteien, Politikgeschichte beschäftigen, sind auf eine Weise Krisengewinnler, wenn Sie so wollen, weil wir davon profitieren, dass es heute in der Tat eine, ich würde sagen, nicht unberechtigte Sorge gibt über ein sich verbreiterndes Unbehagen an der Demokratie, insbesondere, wir haben es gesagt, an der repräsentativen Demokratie. Es gibt, glaube ich, ein feineres Gespür für die Fragilität, für die Zerbrechlichkeit, für die Gefährdungen der Demokratie, auch für die Möglichkeiten zum Missbrauch der Demokratie, dass wir aus der Geschichte der alten Bonner Republik in diesem Ausmaß, würde ich sagen, nicht kennen und das auch über Deutschland hinaus die gesamte westliche Welt verunsichert. Das ist etwas, was, glaube ich, schon die Sensibilität für die Bedeutung der Demokratie und auch der Demokratiegeschichte damit verstärkt hat. Und umgekehrt, das muss man, glaube ich, auch sagen, gegenwärtig erleben wir durch den russischen Überfall auf die Ukraine auch so deutlich wie lange nicht mehr, dass Diktatoren und Tyrannen sich vor der Demokratie fürchten und dass Menschen bereit sind, für eine demokratische Zukunft zu kämpfen, Opfer zu bringen, möglicherweise ihr Leben zu lassen. Und ich bin sicher, dass die Sorge vor einer demokratischen Entwicklung in der Ukraine ein wichtiges Motiv für die russische Invasion war. Und auch da, auch von dieser Seite her, gibt es, glaube ich, einen Aufschwung sozusagen für den historischen Blick auf die Bedingungsfaktoren der Erfolgsgeschichte oder die Erfolgsbedingungen von Demokratie. Und ich würde sagen, dass das in Deutschland jetzt mit den von Ihnen genannten Institutionen stärker in den Blick rückt, das ist eine gute Entwicklung. Also wenn in der deutschen Erinnerungskultur neben die fortgesetzte Auseinandersetzung mit der Diktaturvergangenheit, wohlgemerkt die fortgesetzte Auseinandersetzung, ist ja keine Alternative, aber wenn daneben eine intensivere Beschäftigung mit dem demokratischen Erbe und mit den, wie gesagt, mit den historischen Erfolgsbedingungen der Demokratie in Deutschland tritt, das wäre aus meiner Sicht eine gute Entwicklung.
Sagt Dominik Geppert, er ist Zeithistoriker an der Universität Potsdam und Mitherausgeber des Handbuchs Parlamentarismus in Deutschland von 1815 bis zur Gegenwart.